السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
In Übereinstimmung mit der Lehre und der Sunna seines Meisters und Gebieters Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam werde ich heute einige Begebenheiten über die Demut und Bescheidenheit seines wahren Dieners erzählen und auch darüber sprechen, wie er seiner Jamaat den Rat erteilte, eben diese Demut und Bescheidenheit an den Tag zu legen. In Anbetracht seines hohen Niveaus an Demut verlieh Allah ihm selbst durch Offenbarung die Bestätigung dafür. Am 18. März 1907 offenbarte er ihm: Deine demütigen Wege haben ihm gefallen. Der verheißene Messias, alaihi salatu wassalam, sagt an einer Stelle: Indes hat sich mir gezeigt, dass ich aufgrund meiner Sanftmut, Demut, des Vertrauens in Gott, der Aufrichtigkeit und der Zeichen und des Lichtes dem Messias in seinem früheren Leben ähnele. Und dass die Natur dieses Demütigen und die Natur des Messias einander sehr ähnlich sind, als wären sie zwei Stücke desselben Juwels oder zwei Früchte desselben Baumes. Die Harmonie zwischen uns ist so groß, dass nur wenig vorhanden, worüber das spirituelle Auge zwischen uns unterscheiden kann. Auch ist da eine offensichtliche Ähnlichkeit. Und zwar war der Messias der Anhänger und Diener des Glaubens eines vollkommenen und hochstehenden Propheten, namentlich Moses, und sein Evangelium ist ein Zweig der Tora. Und auch dieser Demütige ist einer der niedrigsten Diener jenes majestätischen Propheten, der Sayyidur Rusul, das Oberhaupt aller Gesandten und die Krone aller Gesandten ist. Einmal wandte sich eine Person an seine Heiligkeit und bemerkte, dass Hazur beim Verfassen von Haqiqatul Wahi, jenem Buch, das in seinen letzten Lebensjahren geschrieben wurde, und beim wiederholten Korrekturlesen der Druckfahnen immense Mühen auf sich genommen habe und dass dies der Grund dafür sei, dass Hazurs Gesundheit immer wieder leide. Daher möge Hazur nun für einige Tage vollkommen ausruhen und das Leben sowie Lesen sowie Schreiben gänzlich einstellen. Daraufhin antwortete er: Was ist unsere Mühe schon? Wir schämen uns vielmehr, wenn wir auf die Anstrengungen der Gefährten blicken und sehen, wie freudig sie auf dem Wege Allahs sogar ihre Köpfe hergeben. An einer anderen Stelle bemerkt er: Einfältige Menschen erheben den Vorwurf, ich würde meine Ränge über die Maßen erhöhen. Das bedeutet, dass der verheißene Messias salatu wassalam, angeblich seine eigene Stellung stark anhebe. Er sagte: Ich schwöre bei Allah, dass es absolut nicht in meinem Gemüt und meiner Natur liegt, dass ich den Wunsch nach irgendeiner Form von Lob hege und mich über die Zurschaustellung meiner Größe freue. Ich habe stets ein Leben in Bescheidenheit und Anonymität bevorzugt, aber es lag außerhalb meiner Entscheidung und Kontrolle, dass Allah selbst mich ins Licht der Öffentlichkeit brachte und all das Lob sowie die Ehre in seinem Wort, das mir herabgesandt wurde, zum Ausdruck brachte. Er erklärte, dass all dieses Lob und all diese Ehre einzig und allein dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebühren. Auch neu konvertierten Muslimen pflegte er hinsichtlich der islamischen Lehre von Demut und Einfachheit Ratschläge zu erteilen. So wird berichtet, dass am 22. Oktober 1903 ein australischer Neukonvertit namens Muhammad Abdul Haq zu ihm kam. Im Laufe des Gesprächs sagte seine Heiligkeit zu ihm: Zu unseren Prinzipien gehört auch, dass wir ein einfaches Leben führen. Unsere Zusammenkünfte sind frei von all jenen Aufwendungen und Annehmlichkeiten, die Europa heutzutage den Notwendigkeiten des Lebens erklärt hat. Wir sind nicht an bloße Bräuche und Gewohnheiten gebunden. Wir berücksichtigen eine Gewohnheit nur insoweit, als durch deren Unterlassung Unannehmlichkeiten oder Sünde zu befürchten wären. Es soll also keine Erschwernis entstehen und nicht zu einer Sünde führen. Ansonsten bevorzugen wir beim Essen, Trinken sowie in unserer alltäglichen Lebensweise ein schlichtes Leben. Dies sind die hohen Maßstäbe der Demut, die er auch in den Mitgliedern seiner Jamaat wecken wollte. Dementsprechend sagt er an einer Stelle, man sollte Demut an den Tag legen. Es ist nicht schwer, Demut zu erlernen. Was gibt es daran überhaupt zu erlernen? Der Mensch ist von sich aus demütig und er wurde eigens dafür erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Arroganz und Ähnliches sind reine Vorstellungen. Wenn der Mensch diese Fassade ablegt, wird in seiner Natur nur Demut und zum Vorschein kommen. Dies ist also jenes Prinzip, durch das man auch die Nähe Allahs erlangt. Er ermahnt zur Demut und sagt an einer Stelle, gesegnet seien jene, die sich selbst als die Minderwertigsten und Kleinsten erachten, die mit Schamhaftigkeit sprechen, Arme und Bedürftige respektieren, Mittellosen Ehre erweisen, nie unheilvoll und oder hochmütig jemanden verhöhnen, stets ihres gnädigen Herrn gedenken und mit Demut auf Erden wandeln. Ich sage immer wieder, dass es solche Menschen sind, für die Erlösung vorgesehen ist. Derjenige, der sich im Diesseits in der Hülle von Unheil, Hochmut, Selbstverliebtheit, Arroganz, Materialismus, Habgier und Unzucht befindet, wird auch im Jenseits darin befinden. Das bedeutet, dass nur die guten Taten, die in dieser Welt vollbracht werden, auch in der nächsten Welt von Nutzen sein werden. Er sagte, was soll ich tun und woher soll ich die Worte finden, die auf die Herzen dieser Menschen wirken, das heißt derer, die an mich glauben. Mein Gott, gewähre mir solche Worte und offenbare mir solche Predigten, die ihre Herzen durch ihr Licht erleuchten und die durch ihre entgiftende Wirkung ihr Gift entfernen. Mein Herz dürstet danach, dass irgendwann jener Tag anbricht, an dem ich in meiner Gemeinde eine Vielzahl jener Menschen sehe, die wahrhaftig von Lüge abgelassen und in ihren Herzen wahrhaftig den Eid abgelegt haben, dass sie sich vor jedem Unheil schützen, sich vom Hochmut, der Wurzel allen Unheils, ganz und gar entfernen und stets ihren Herrn fürchten werden. Einige Leute haben den Wunsch, bei Veranstaltungen oder während der Jalsa Salana besonders weit vorne zu sitzen, vor allem auf den vorderen Stühlen. Bei Jalsas und ähnlichen Anlässen gibt es manchmal Bereiche wie etwa die Green Area oder ähnliche Zonen, wo besonders der Wunsch geäußert wird, vorne zu sitzen, um den Kalifen der Zeit aus der Nähe zu hören zu können. Darin ist an sich nichts auszusetzen, doch manchmal mischt sich auch das Ego ein. Dies sollte nicht geschehen, da es den Organisatoren Probleme bereitet. Jedenfalls rät er jenen, die solche Wünsche hegen, wenn ein Mensch irgendwo hingeht, sollte er für sich selbst den niedrigsten Platz wählen. Wenn er für einen anderen Platz würdig ist, wird der Gastgeber ihn von selbst rufen, ihm den Platz zuweisen und ihn somit ehren. Wenn man jemanden vorne sitzen lassen möchte, so ist das in Ordnung. Es gibt ein System, das besagt, dass man eine Anfrage stellen kann und dies kann geprüft werden. Die Falls das Nizam, die Administration, die Anfrage jedoch nicht berücksichtigt hat oder aus bestimmten Gründen ablehnen musste, sollte man dies ohne jeglichen Widerspruch und ohne inneren Groll hinnehmen. Zudem ist Demut auch unabdingbar, um die Liebe Allahs zu erlangen. Diesbezüglich erklärt er, niemand kann die Liebe und das Wohlgefallen Allahs erlangen, solange er diese Eigenschaften nicht in sich ausbildet. Erstens muss der Hochmut gebrochen werden, so wie ein aufragender Berg, der sein Haupt erhoben hatte, einstürzt und dem Erdboden gleichgemacht wird. Auf diese Weise muss der Mensch alle Arroganz und alle schlechten Gedanken verbannen und stattdessen Demut, Bescheidenheit und Ergebenheit annehmen. Zweitens müssen alle seine bisherigen Bindungen zerbrechen, ähnlich wie ein Berg, der in Stücke zerfällt, sodass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wie das Wort Mutasaddiyan im Heiligen Koran erwähnt wird. Ebenso müssen all jene früheren Verbindungen, die Ursache für Unreinheit und das Missfallen Allahs waren, gänzlich zerschlagen werden. Dies bedeutet, dass man jene alten Beziehungen abbrechen muss, aus denen Laster in einem entstanden sind und die falsch waren. Das bedeutet nicht, dass sämtliche weltlichen Beziehungen abgebrochen werden sollen, sondern es geht vielmehr darum, dass man eine Neigung zum Guten entwickelt und dass nunmehr all seine Begegnungen, Freundschaften, Lieben und Feindschaften einzig und allein um Allahs Willen bestehen. Jede Tat soll ausschließlich darauf abzielen, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. An einer Stelle sagte er, um sich vor der Sünde gegenüber Allah zu bewahren, dient dieser Vers. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Wer von seinem Herrn beständig in tiefster Ergebenheit betet, in der Hoffnung, dass irgendein Akt der Demut angenommen werde, dem wird Allah selbst zum Helfer. In diesem Zusammenhang erzählt er eine Geschichte. Ein frommer Mann pflegte intensiv zu beten. Er war ein Mensch des inständigen Gebets und flehte, O Allah, befreie mich von den Sünden. Nachdem er ausgebetet hatte, überlegte er, wie er die größtmögliche Demut zum Ausdruck bringen könne und auf welche Weise dies möglich sei. Nach längerem Nachdenken kam er zu dem Schluss, dass es kein demütigeres Wesen als einen Hund gibt. Daher begann er, mit der Stimme eines Hundes zu weinen. Jemand anderes hörte dies und dachte, ein Hund sei in die Moschee eingedrungen und fürchtete, dieser könnte sein Gefäß verunreinigen. Als er jedoch nachsah, fand er nur den betenden Mann vor. Ein Hund war nirgends zu sehen. Schließlich fragte er, hier hat doch ein Hund geweint. Ich habe die Stimme gehört. Wer war das? Der Betende antwortete, ich selbst bin dieser Hund. Als er gefragt wurde, warum er auf diese Weise weine, entgegnete er, Allah liebt die Demut. Deshalb dachte ich, dass auf diese Weise meine Demut angenommen wird. Das war eben seine persönliche Überlegung und er handelte danach. Sein einziges Ziel war es, sich als das Geringste zu betrachten, um auf diese Weise die Nähe Allahs zu erlangen. Im gleichen Kontext sagt er an anderer Stelle, der Mensch, der eigentlich ein schwaches Geschöpf ist, fängt an, sich aufgrund seiner üblen Taten für etwas Großes zu halten. Es ist das Unheil der eigenen Taten, aus dem dieser Hochmut entsteht. Arroganz und Stolz nisten sich in ihm ein. Auf dem Weg Allahs kann der Mensch niemals Erlösung finden, solange er sich nicht als den Geringsten achtet. Er ermahnte diejenigen, die in sein Bett eintreten, hohe Maßstäbe der Demut zu erlangen und sagte, die Bedeutung dieses Bett liegt im Grunde darin, sich selbst zu verkaufen. Dessen Segnungen und Auswirkungen sind mit eben jener Bedingung verknüpft, genau wie ein Samenkorn, das in die Erde gesät wird. Wenn man einen Samen in die Erde pflanzt, ist sein anfänglicher Zustand so, als hätte er den Händen des Bauern entglitten und es ist völlig ungewiss, was nun mit ihm geschieht. Er wurde in die Erde gelegt, in der Tiefe verborgen und niemand weiß, was aus ihm werden wird. Doch wenn es sich um einen guten Samen handelt und in ihm die Kraft zum Wachsen vorhanden ist, sprießt er durch die Gnade Allahs und die Mühe des Bauern empor. Er bricht auf, Triebe kommen hervor und aus einem einzigen Korn werden 1000. Ebenso muss derjenige, der das Bad leistet, zunächst Bescheidenheit und Demut an den Tag legen und sich von seinem Ego und seinen selbstsüchtigen Begierden trennen. Erst dann wird er fähig zu wachsen. Wer jedoch das Bad ablegt, aber weiterhin an seinem Ego festhält, wird niemals davon profitieren. Ohne Demut bringt auch das Bad keinen Nutzen. Er sagte, je mehr Milde ihr an den Tag legt und je mehr Bescheidenheit und Demut ihr zeigt, desto mehr wird Allah Wohlgefallen an euch finden. Er erklärt, wer mit Demut nach dem Wohlgefallen Allahs strebt, mit dem ist Allah zufrieden. Ferner beleuchtet er, was man durch Demut gewinnt und wohin Hochmut den Menschen führt. In der Ausarbeitung dieses Aspekts sagt er, sowohl Adam als auch Satan haben zu Beginn gesündigt. Adam jedoch war frei von Hochmut. Deshalb gestand er vor Allah seine Sünde und sie wurde ihm vergeben. Daraus schöpft der Mensch die Hoffnung, dass seine Sünden durch Reue vergeben werden können. Da Allah Adams Sünde vergab, sollte auch der Mensch, sofern er Demut zeigt und bereut, die Hoffnung hegen, dass Allah ihm verzeihen wird. Satan jedoch handelte hochmütig und wurde dadurch verflucht. Der Fluch Allahs fiel auf ihn. Etwas, das nicht Teil des Menschen ist, ist der Hochmut. Ein arroganter Mensch neigt dazu, Eigenschaften zu beanspruchen, die ihm gar nicht eigen sind. Die Dinge, die in Satan sind, befinden sich nicht im Menschen. Der Mensch hingegen ist befähigt, demütig zu sein. Er erklärte, dass ein hochmütiger Mensch völlig unbegründet den Anspruch auf etwas erhebt, das ihm gar nicht innewohnt, im Gegensatz zur Demut. Es liegt nicht in der Veranlagung des Menschen, arrogant zu sein. Doch grundlos beginnt er, sich wie Satan dem Hochmut hinzugeben. Er erklärte, Propheten besitzen viele Fähigkeiten. Eine dieser Fähigkeiten ist die Vernichtung des Egos. Das bedeutet, dass sie das Ich-Gefühl auslöschen. Sie besitzen kein Ego mehr. Sie sterben quasi einen geistigen Tod. Wahre Größe gebührt allein Allah. Diejenigen, die sich nicht hochmütig verhalten, sondern bescheiden sind, werden nicht zugrunde gehen. Bei einer anderen Gelegenheit ermahnte er abermals zur Demut und sagte, noch immer gibt es in der Jamaat viele Menschen, die sofort in Zorn geraten, wenn sie auch nur eine Kleinigkeit hören, die ihrem Ego widerstrebt. Dabei ist es äußerst wichtig, all diese Aufwallungen zu unterdrücken, damit sich Milde und Nachsicht im eigenen Charakter entwickeln können. Man beobachtet, dass ein Streit über eine winzige Angelegenheit ausbricht und jeder nur noch bestrebt ist, den anderen zu besiegen und sich nur noch fragt, wie er selbst als Sieger hervorgehen könne. Bei solchen Gelegenheiten sollte man sich vor den Ausbrüchen des eigenen Egos hüten und zur Vermeidung von Unfrieden in unwichtigen Angelegenheiten bewusst selbst die Niederlage auf sich nehmen. Man darf niemals versuchen, seinen eigenen Bruder in einer Auseinandersetzung zu demütigen. Wenn wir unsere eigene Lebensweise prüfen, sehen wir, dass viele ein solch falsches Ehrgefühl besitzen und von Egoismus geprägt sind, weshalb Konflikte zunehmen. Wenn man jedoch die Nähe Allahs erlangen möchte, wird man davon erlöst. Manche versuchen sogar, anderen Schaden zuzufügen und reichen unberechtigte Beschwerden ein, in denen sie behaupten, an dem und dem Ort hatten wir einen Streit. Dort hat er mich beleidigt und nun versuche ich, ihn irgendwie unrechtmäßig in einen Fall zu verwickeln oder ihm eine Strafe zukommen zu lassen. Einmal veranschaulichte er das Schicksal der Demütigen nach dem Tod und sagte, der Tod ist jedem vorherbestimmt. Eines Tages müssen wir diese Welt verlassen. Schließlich wird jeden dieses Schicksal ereilen. Doch jenen, die in Armut und Demut sterben, frei von Boshaftigkeit, kommt das Paradies entgegen, um sie in Empfang zu nehmen. Dies verhält sich so, wie Hazrat Jesus über Lazarus berichtet hat. Wer war dieser Lazarus, der hier erwähnt wird? Diese Geschichte steht im Evangelium nach Lukas. Es gab einen reichen Mann, der Purpur und feines Leinen anzuziehen vermochte, also weiche und farbenfrohe Stoffe trug und der jeden Tag in Freude und Prunk lebte. Dieses Ereignis ist im Evangelium festgehalten. Und es gab einen armen Mann namens Lazarus, der voller Geschwüre war, an Hautausschlägen und Wunden litt und vor das Tor dieses Reichen gelegt wurde. Er saß ständig vor der Tür jenes reichen Mannes. Seine einzige Sehnsucht war es, seinen Hunger mit den Essensresten zu stillen, die vom Tisch des Reichen fielen, in der Hoffnung, dass er das essen könnte, was sie übrig ließen und hinauswarfen. Sogar die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Er war derart abgemagert und schwach, dass er nicht einmal die Hunde verjagen konnte und sie leckten seine Wunden. Die Bibel berichtet weiter, dass es letztlich geschah, dass dieser arme Mann starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Reich der Seelen schlug er, unter Qualen leidend, seine Augen auf. Die Bibel sagt, dass er, während er in der Welt der Seelen Qualen erlitt, seine Augen erhob und von weitem Abraham sowie Lazarus in dessen Schoß erblickte. Er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge befeuchte. Er flehte ihn an, Lazarus zu schicken und ihn von dieser Pein zu befreien, indem er wenigstens seinen Finger einfeuchte und ihn auf seine Zunge lege, denn er leide Höllenqualen in jenem Feuer. Abraham antwortete ihm, Mein Sohn, bedenke, dass du zu deinen Lebzeiten dein Gutes empfangen hast und Lazarus gleichermaßen das Böse, da er in der Welt nichts hatte. Nun aber wird er hier getröstet und du leidest Pein. Er stellte fest, dass dies letztendlich das Schicksal der Hochmütigen ist. Solange ein Mensch gegenüber einer armen, hilflosen alten Frau nicht denselben guten Charakter an den Tag legt, den er einem hochgestellten Menschen von edler Abstammung erweist oder erweisen sollte, und solange er sich nicht vor jeder Art von Stolz, Arroganz und Hochmut hütet, kann er niemals unter gar keinen Umständen in das Königreich Gottes des Erhabenen eintreten. Weiterhin sagt er, der Hochmütige will sich auf den Thron Gottes setzen. Sucht daher stets Zuflucht vor dieser abscheulichen Eigenschaft. Auch wenn alle Verheißungen Gottes des Erhabenen euch gelten, müsst ihr dennoch Bescheidenheit üben, denn der Bescheidene ist es, der bei Allah, dem Erhabenen, beliebt ist. Bezüglich Bescheidenheit und Demut erwähnt er ein Ereignis und sagt, Demut und Sanftmut sind etwas Vortreffliches. Wer trotz seiner Bedürftigkeit hochmütig auftritt, wird niemals sein Ziel erreichen. Er sollte stattdessen Demut an den Tag legen. Es wird erzählt, dass der Arzt Galenus bei einem König angestellt war. Es gibt noch eine andere Geschichte. Es war die Gewohnheit des Königs, derart minderwertige Dinge zu verzehren, dass Galenus sicher war, dass der König an Lepra erkranken würde. Es handelte sich um ungesunde Nahrungsmittel. Auch heute wird viel darüber geredet, kein Fastfood zu essen, und auch in jener Zeit musste es derartige Dinge gegeben haben. Jedenfalls war Galenus davon überzeugt, dass diese Lebensmittel den König krank machen würden und es sogar bis zur Lepra kommen könnte. Daher warnte er den König stets davor, doch dieser ließ sich nicht belehren. Davon entnervt floh Galenus schließlich und kehrte in seine Heimat zurück. Er verließ den königlichen Hof und ging in sein Land. Einige Zeit später zeigten sich auf dem Körper des Königs erste Anzeichen von Lepra. Letztlich geschah genau das, was Galenus prophezeit hatte. Die Lepra brach aus. Da erkannte der König seinen Fehler und übte sich in Demut. Er übertrug seinem Sohn den Thron, kleidete sich selbst in die Gewänder eines Bettlers, verließ das Land und suchte Galenus auf. Galenus erkannte ihn und die Bescheidenheit des Königs gefiel ihm. Das heißt, er schätzte dessen Demut, da der König seinen Fehler eingesehen und zu ihm gekommen war. Daraufhin nahm er sich der Behandlung des Königs mit voller Hingabe an. Er sagte, dass Galenus sich mit ganzem Einsatz seiner Heilung widmete, woraufhin Gott, der Erhabene, ihm Heilung gewährte. In einer Zusammenkunft erwähnte er eine Offenbarung und erteilte dabei folgende Lehre, die in den Überlieferungen wie folgt festgehalten ist. Zur Zeit des Fajr-Gebets erschien seine Heiligkeit und hielt noch vor dem Gebet eine kurze Sitzung ab. Das heißt, er kam sogar schon vor dem Fajr-Gebet und hielt eine Versammlung ab. Bezüglich der Offenbarung, Illalazina, hallo, ich werde alle, die sich innerhalb des Hauses aufhalten, beschützen, mit Ausnahme jener, die sich erheben und Hochmut an den Tag legen, sagte er. Mit Erhebung und Hochmut ist hier nicht der Stolz auf Reichtum und Ansehen gemeint. Vielmehr schließt dies jeden Menschen ein, der sich vor Gott nicht in Demut und Ergebenheit präsentiert und seine Gebote nicht befolgt, selbst wenn er arm sein mag. Nur wer Demut zeigt, darf in dieses Haus eintreten. Bei einer anderen Gelegenheit sagt er, wenn ein Mensch Erfolg erlangt und sein Zustand von Schwäche und Not vorüber ist, ist derjenige vollkommen, der genau in jenem Moment Bescheidenheit zeigt und sich Gottes erinnert. Diese Lehren gab er seiner Jamaat nicht nur als Rat, sondern er veranschaulichte und bewies sie auch durch seine eigenen Taten, wofür ich zu Beginn bereits ein Beispiel gegeben habe, das zeigte, wie sehr Allah, der Erhabene, seine Handlungsweise schätzte. Es gibt jedenfalls einige Überlieferungen über sein Verhalten, sein eigenes Verhalten. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib überliefert, dass Mirza Sultan Ahmad Sahib ihm erzählte, unser Großvater pflegte unserem Onkel väterlicherseits, Mirza Ghulam Qadir Sahib, einen Stuhl anzubieten. Wenn sie in der Versammlung saßen, dann bekam der Großvater von Hazrat Mirza Sultan Ahmad und der ältere Bruder des verheißten Messias Salam einen Stuhl. Das bedeutet, wenn er zu seinem Großvater ging, ließ dieser ihn auf einem Stuhl Platz nehmen, doch sein Vater setzte sich von sich aus unten auf den Teppich. Wann immer der verheißene Messias in jene Versammlung kam, setzte er sich weiter nach hinten auf den Teppich, wo auch die einfachen Leute Platz nahmen. Wenn der Großvater ihn gelegentlich aufforderte, weiter oben Platz zu nehmen, pflegte sein Vater zu antworten, ich sitze hier ganz gut. Er verspürte nie den Wunsch, auf einen erhöhten Platz zu sitzen, sondern nahm stets inmitten der einfachen Leute Platz, wie er bereits zuvor als Rat formuliert hatte. Der Gastgeber wird einem schon von selbst einen Platz zuweisen. Diesem Grundsatz ist er sein Leben lang auch selbst gefolgt. Ebenso berichtet Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib eine weitere Überlieferung. Qazi Amir Hussein Sahib erzählte mir, dass wir einmal seine Heiligkeit fragten, Hazur, in einem Hadith heißt es, dass alle Propheten Ziegen gehütet haben. Hat Hazur jemals auch Ziegen gehütet? Er antwortete, ja, als ich einmal draußen auf den Feldern war, hütete dort ein Mann Ziegen. Er sagte zu mir, dass er kurz etwas erledigen müsse und ich so lange auf seine Ziegen aufpassen solle. Doch er blieb so lange weg, dass er erst am Abend zurückkehrte und bis zu seiner Rückkehr mussten wir seine Ziegen hüten. Er hütete dessen Ziegen den ganzen Tag über, obwohl er der Sohn eines angesehenen Gutsherren jener Gegend war, empfand er keine Scham und hütete bis zum Abend die Ziegen jenes Mannes, der eigentlich sein Pächter oder Arbeiter war. Ähnlich berichtet Hazrat Khawaja Abdurrahman Sahib, dass ein Mitarbeiter des Al-Fazl-Büros über die Demut von ihm, ich habe als Pförtner an der Tür des verheißenen Messias a.s. gedient. Er saß zu seinem Schutz draußen, um Nachrichten von Besuchern weiterzuleiten, Ankündigungen zu machen oder andere wichtige Aufgaben zu erledigen. Jedenfalls berichtet er, ich saß draußen an seiner Tür und war auch schon bis spät im Inneren von Hazurs Haus. Er sagte, er sei Pförtner gewesen, habe sich aber auch viel im Haus aufgehalten und sei oft hineingegangen. Er erzählte, ich habe seine Heiligkeit niemals etwas anderes als Ji, also Ja, sagen hören. Warum, wann immer seine Heiligkeit mit mir sprach, geschah dies stets mit einem respektvollen Ji. Jedes Mal, wenn er sprach, benutzte er stets das Wort Ji. Arroganz und Stolz habe ich nie gesehen. Er sagte weiter, Stolz und Arroganz konnte ich an ihm niemals feststellen. Er sprach immer sanftmütig. Sein Gesicht strahlte stets eine heitere Fröhlichkeit aus. Ich habe nie gesehen, dass er die Stirn runzelte oder mürrisch blickte. Nie legte sich ein Stirnrunzeln auf sein Gesicht. Ich habe niemals gehört, dass seine Heiligkeit gegenüber jemandem unhöfliche Ausdrücke wie Obe oder Du, also Du, gebraucht hätte. Solche Wörter benutzte er niemals. Er begegnete allen stets mit Respekt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib ihm erzählte, dass der verheißene Messias a.s. es nie als unter seiner Würde empfand, häusliche Arbeiten zu verrichten. Er stellte die traditionellen Bettgestelle selbst auf. Er reinigte den Boden, das heißt, das Aufwischen erledigte er ebenfalls. Er richtete die Betten her und kehrte. Wenn es plötzlich anfing zu regnen und die kleinen Kinder auf ihren Betten weiterschliefen, fasste er selbst auf der einen Seite mit an, während eine andere Person die andere Seite nahm, und so trugen sie die Betten noch drinnen in die Veranda. Heutzutage gibt es Klimaanlagen und Ventilatoren. Doch damals gab es so etwas nicht, weshalb die Menschen im Sommer oft draußen im Hof schliefen. Wenn dann nachts ein Sturm oder Regen aufkam, mussten die Betten hochgehoben und in die Veranda gebracht werden. Dabei half er mit, die Betten der Kinder hineinzutragen. Wenn jemand bei einer solchen Gelegenheit oder am Morgen ein Kind durch kräftiges Rütteln wecken wollte, untersagte Hazur dies und sagte, durch solch ein plötzliches Schütteln und Rufen erschrickt ein Kind. Wecke es sanft mit leiser Stimme. Weiterhin überliefert Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass Mirza Sultan Ahmad Sahib ihm erzählte, dieser hatte die Begebenheit wiederum von Maulvi Rahim Baksh Sahib gehört. Sein Vater wohnte draußen im oberen Stockwerk. Dorthin wurde ihm das Essen gebracht. Er wohnte im äußeren Teil des Hauses und aß jegliche Art von Essen, die man ihm brachte. Besser gesagt, Mirza Sultan Sahib sprach hier über den verheißenen Messias a.s. und sagte, sein Vater habe draußen im oberen Stockwerk gelebt, in einem äußeren Zimmer im zweiten Stock. Dort hielt er sich auf und dorthin wurde ihm das Essen gebracht. Als er fastete, wovon der verheißene Messias a.s. ebenfalls berichtete, wurde ihm auch in jener Zeit Essen dorthin gebracht, welches er jedoch an die Armen verteilte. Jedenfalls wird berichtet, dass das Essen dorthin gebracht wurde und der verheißene Messias a.s. kommentarlos aß, was auch immer es war. Er beschwerte sich nie. In der Geschichte der Jamaat ist eine Begebenheit sehr bekannt, die sich vor seiner Beanspruchung zutrug. Als Maulvi Muhammad Hussein Badalvi, frisch ausgebildet als Maulvi und Gelehrter aus Delhi nach Badala zurückkehrte, sorgte er in der Region für großes Aufsehen. Damals waren theologische Debatten über verschiedene Fragestellungen zwischen den Mukalledin, jenen, die den Imamen einer bestimmten Rechtsschule folgen, wie den Hanafiten, Malikiten und so weiter, und dem Rer-Mukalledin, die keinen bestimmten Imam folgen, wie etwa den Al-Hadith, weit verbreitet. Als die Bewohner von Badala diesen ganzen Aufruhr miterlebten, richteten sie ihren Blick auf seine Heiligkeit, a.s., in der Hoffnung, ihn als Departiergegner aufzustellen. Sie waren überzeugt, dass einzig und allein er in der Lage sei, diesem jungen Maulvi Einheit zu gebieten. Es war schwierig, seine Heiligkeit für diese Debatte zu gewinnen. Zunächst weigerte er sich, doch die Leute drängten derart, dass er schließlich einwilligte. Man brachte ihn zu der Debatte. Auf beiden Seiten hatte sich eine beachtliche Anzahl von Anhängern versammelt. Die Unterstützer beider Parteien kamen zusammen und stellten sich auf, also von den zwei unterschiedlichen Gruppen. Und das heißt hier, besonders an jenem Tag war die Gruppe von Mukalledin berechtigterweise von ihrem sicheren Sieg überzeugt. Und das mussten sie auch sein, da dieser ehrwürdige Gelehrte zur Debatte gerufen worden war. Die Mukalledin dachten sich, heute haben wir den Sieg gewiss in der Tasche, denn der verheißene Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. aus Gardian ist heute hier. Sein argumentativer Griff war nämlich derart, dass der Gegner völlig hilflos und wehrlos wurde wie ein Vogel im Netz. Wie dem auch sei, als er den Ort der Debatte erreichte, fragte er Maulvi Muhammad Hussein Badalvi, legen Sie bitte Ihre Standpunkte, Ansichten und Überzeugungen dar, damit diese widerlegt werden könnten. Maulvi Muhammad Hussein Badalvi antwortete, für mich steht der Koran an erster Stelle, gefolgt von den Ahadis und den Aussagen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Anhand derer soll entschieden werden. Als seine Heiligkeit diese Glaubenslehre von dem Maulvi hörte, sagte er, meiner Ansicht nach gibt es an ihren Überzeugungen und Standpunkten nichts auszusetzen oder zurückgewiesen werden müsste. Diejenigen, die ihn dorthin gebracht hatten, befürchteten, dass dies als unsere Niederlage verstanden werden würde und die gegnerische Partei sich als Sieger feiern könnte. Er hatte dem Maulvi Sahib direkt gesagt, dass er nichts auszusetzen habe. Was auch geschehen möge, er sollte dem Maulvi Sahib auf dem Debattierfeld zumindest irgendeinen Schandfleck der Beschmähung zufügen. Seine Heiligkeit jedoch, völlig losgelöst von jeglichem Stolz auf dem Sieg oder der Furcht vor einer Schande, wandte sich in größter Demut und Bescheidenheit ab und kehrte von dort zurück. Der verheißene Messias a.s. schrieb, sich auf dieses Ereignis beziehend, mir wurde 1868 oder 1869 eine wunderbare Offenbarung in Urdu gewährt, deren Erwähnung hier angemessen erscheint. Die Umstände dieser Offenbarung waren wie folgt. Maulvi Abu Said Muhammad Hussein von Badala, der einst mein Kommilitone war, kam nach Abschluss seines Religionsstudiums nach Badala zurück. Die Bewohner von Badala beäugten ihn misstrauisch wegen einiger seiner Vorstellungen und Ideen. Eine Person bestand sehr darauf, dass mein demütiges Wesen mit Maulvi Muhammad Hussein eine Debatte führen solle in Bezug auf einen kontroversen Punkt. Auf sein Drängen hin begleitete ich diesen Mann abends in Maulvi Muhammad Husseins Haus und fand ihn in Begleitung seines Vaters in der Moschee. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Demütige, nachdem er die Erklärung des angesehenen Maulvi gehört hatte, zu dem Schluss kam, dass in seiner Erklärung nichts Unrechtes und Verwerfliches zu beanstanden war, weswegen die Debatte mit ihm um Allahs Willen abgebrochen wurde. Nachts sprach mich der gütige Gott in Bezug auf eben jenen Abbruch der Debatte mit seiner Offenbarung und Rede an und sagte, dein Gott ist wohl zufrieden mit dem, was du getan hast, und er wird dich sehr segnen, so sehr, dass Könige Segen von deinen Kleidern ersuchen werden. Danach wurden diese Könige, die auf Pferde ritten, in einem Zustand der Vision gezeigt. Da die Haltung der Demut und Niedrigkeit allein um Gottes und seines Gesandten Willen angenommen wurde, wollte Allah, der vollkommene Gönner, sie nicht unbelohnt lassen. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani hat dieses Ereignis in seinem Werk Hayat-e Ahmad niedergeschrieben und zudem eine Anmerkung hinzugefügt. Er schreibt, die Menschen sind mit der gängigen Natur von Debatten und dem Zustand der Debattierenden bestens vertraut. Es ist sehr schwer, die von der Gegenpartei geäußerte Wahrheit anzunehmen und vor der Öffentlichkeit anzuerkennen. Ich möchte die Gelehrten nicht herabsetzen, doch für sie scheint es einfacher zu sein, ihr Leben hinzugeben, als geschweige denn den eigenen Fehler einzugestehen. Auch nur die richtige und vernünftige Aussage des Gegners zu akzeptieren. Diese Gewohnheit ist völlig verloren gegangen. Dies ist auch heute noch der Fall. Der Zustand des verheißenen Messias hingegen war vollkommen vom reinen Glauben und vom Streben nach dem Wohlgefallen Allahs durchdrungen. Es ist auch offenkundig, dass er es von Natur aus zutiefst ablehnte, dass unter den Muslimen interne Kriege herrschten und dass sie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über theologische Detailfragen die Suche und das Streben nach der Wahrheit sowie das Aussprechen derselben aufgeben würden. Wie viel Mut und Tapferkeit muss man dann haben, im Haus des Mannes anzukommen, den man debattieren soll und vor dessen Wissen oder Einfluss man keine Furcht oder Hemmung hat, dann jedoch ein wahres Wort aus seinem Mund hört und, ohne sich darum zu kümmern, was die Leute sagen werden, dass es ihnen missfallen würde oder sie es als Einschüchterung seinerseits auslegen würden, dieses wahre Wort annimmt. Was der Wahrheit entsprach, erkannte er an. Er kümmerte sich nicht darum, was die Leute sagen würden, und besiegelte die Richtigkeit der Aussage mit seiner eigenen Verkündung. Dies ist eine Tat, die ihresgleichen sucht und die man außer im Leben der Propheten und ihrer besonderen Anhänger nirgendwo findet. Derartige Aufrichtigkeit im Glauben und diese unbändige Entschlossenheit, die eigenen irdischen Begierden zu zerschlagen, können nur durch die Gnade Allahs erlangt werden. Die Auswirkungen der Akzeptanz dieses Handelns zeigten sich sogleich, als Allah ihm durch Offenbarung die frohe Botschaft überbrachte und ihm quasi das Zeugnis ausstellte. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Jeder Mensch in der Welt sehnt sich danach, dass seine Anerkennung wächst und die Menschen ihm Beachtung schenken. Als Frucht für dieses Handeln offenbarte Allah ihm, Könige werden Segen von deinen Kleidern ersuchen. Dies geschah in einer Zeit, in der noch nicht einmal der Gedanke an das Verfassen und Zusammenstellen der Brahine Ahmadiyya aufgekommen war, geschweige denn, dass er irgendeinen Anspruch erhoben hatte. Er führte ein Leben, das nahezu vollkommen von der Welt abgeschnitten war. Er hatte auch sein Arbeitsverhältnis bereits aufgegeben, wenngleich ihn Sorgen um seinen zukünftigen Lebensunterhalt im Herzen und Verstand nicht beschäftigten, machten sich die Familienangehörigen zweifellos Gedanken darüber, was er wohl tun würde. Und genau in jener Zeit, in der er, als er noch gar nichts besaß, wurde ihm offenbart, dass Könige von ihm Segen ersuchen werden. Auch sein Vater war zu jenem Zeitpunkt noch am Leben. Kurz gesagt, er befand sich in einem Lebensabschnitt, der für einen weltlichen Menschen voller großer Erwartungen steckt. Ein Alter, in dem alle möglichen Ideen sowie Gefühle von Selbstwertgefühl und Selbstdarstellung auf dem Höhepunkt sind, in dem man hartnäckig an den eigenen Standpunkten festhält. Unter all diesen Umständen begab sich Hazrat Mirza Sahib zu einer Debatte mit einem berühmten Maulvi, hörte sich dessen Ausführungen an, fand sie richtig und bestätigte sie. Dabei kümmerte er sich weder darum, was die Leute sagen würden, noch störte es ihn, dass sich der allgemeine Widerstand gegen diesen Mann aufgrund einiger seiner Ansichten richtete und er ihn durch seine eigenen Aussagen auch noch unterstützte. Auch gegen ihn selbst könnte ein Sturm der Empörung ausbrechen. Sehen Sie selbst, in jenen Umständen, als zwischen den Hanafiten und den Re-Mukallidin ein erbitterter Kampf tobte und man sich durch die Unterstützung eines Ahl-e-Hadith unzählige Probleme einhandelte, bekundete Hazrat Mirza Sahib seine Unterstützung für Maulvi Muhammad Hussein Sahib, obwohl er ursprünglich für eine Debatte gegen ihn gerufen worden war. Diese Vorstellung und Vermutung, dass es das Wissen oder die Macht von Maulvi Abu Said gewesen sei, die ihn zum Schweigen brachten, wäre reine Torheit. Diese Annahme hätte vielleicht Bestand haben können, wenn spätere Ereignisse nicht dazu geführt hätten, dass er in direkte mündliche und schriftliche Debatten mit Maulvi Muhammad Hussein Sahib trat und dieser mutige Anhänger Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich ihm in solch gefährlichen Auseinandersetzungen stellte. Der Gedanke, er sei damals unter seinen Einfluss geraten, ist abwegig. Denn die spätere Geschichte beweist, dass er Maulvi Muhammad Hussein Sahib mehrfach herausforderte, ihn zu sich rief und ihm genau erklärte, worin er falsch und worin er richtig lag. Er schreibt weiter, dass unter keinen Umständen und nicht einmal für eine Sekunde die Furcht vor dessen Gelehrten oder Einfluss eine Wirkung auf ihn haben konnte. Dies sind historische Tatsachen und niemand kann sie verleugnen. Unter solchen Umständen also ist diese Annahme schlichtweg naiv. Vielmehr lag dem Ganzen eine einzige Sache zugrunde: tiefe Aufrichtigkeit im Glauben. Aufgrund seiner tiefen Aufrichtigkeit im Glauben akzeptierte er es in jenem Moment. Er tat dies nicht aus Furcht vor Maulvi Muhammad Hussein Badalwi, denn in der Folgezeit forderte er ihn mehrfach heraus, lud ihn ein und ermahnte ihn, auf den rechten Weg zurückzukehren. In einem Brief an Maulvi Muhammad Hussein Badalwi überbrachte er ihm die Botschaft der Wahrheit. Obwohl er jedoch in seiner Stellung durch den göttlichen Auftrag äußerst hochrangig war, drückte er in Bezug auf sich selbst eine Demut und Bescheidenheit in vollkommenem Maße aus. So schrieb er: Mein hochverehrter Bruder, respektierter Maulvi Sahib, möge Allah Sie bewahren, Ihr freundliches Schreiben hat mich erreicht. Die große Schwierigkeit für diesen Demütigen besteht darin, er schrieb darin auch, Friede und Segnung Allahs seien auf ihnen. Jedenfalls schrieb er, die große Schwierigkeit für diesen Demütigen besteht darin, dass meine Gesundheit oft so unerwartet nachlässt, dass der Tod mir vor Augen steht. Und eine gewisse Schwäche begleitet mich Tag und Nacht. Wenn ich zu viel spreche, beginnt ein Krankheitsanfall. Denke ich zu intensiv nach, ereilt mich derselbe Anfall. Als ihr letzter Brief eintraf, schien es, als sei er unter Mitwirkung von Maulvi Abdul Jabbar Sahib verfasst worden. Das heißt, sie hatten den Brief gemeinsam geschrieben. Deshalb wurde die Antwort in diesem Stil verfasst. Dieser Demütige ist aufgrund der überwältigenden Krankheit völlig unbrauchbar geworden. Zu jener Zeit wog die Krankheit sehr schwer. Woher sollte ich die Kraft nehmen, mündliche oder schriftliche Debatten zu beginnen? Er hatte damals nicht die Kraft, Diskussionen zu führen. Allein durch die Gnade Allahs wurden diese drei Abhandlungen, die Bücher, die er geschrieben hat, Fateh Islam, Tawdihe Maram und Izalayohum, niedergeschrieben. Und zwar zumindest so, dass eine andere Person die diktierten Worte dieses Demütigen niederschrieb. Es kam äußerst selten vor, dass ich etwas mit eigener Hand schrieb. Es bleibt kaum Zeit, die Texte gründlich zu korrigieren. Ihr Wissen über die Ahadith ist überaus umfassend. Er schrieb im Maulvi weiter, ich habe diese drei Bücher geschrieben. Ihr Wissen über die Ahadith ist überaus umfassend. Sie sind ein großer Gelehrter. Dieser Demütige hingegen ist lediglich ein unwissender und ungebildeter Mann. Der verheißene Messias, salatu wasalam, bezeichnete sich selbst als ungebildet und unwissend. Weder besitze ich Frömmigkeit noch asketische Praxis. Er brachte hier äußerste Demut zum Ausdruck. Weder habe ich Wissen, noch besitze ich Fähigkeiten. Kurz gesagt, ich bin ein Nichts. Es lag ein Befehl von Allah vor, der absolut und zweifellos war. Dieser Demütige hat ihn überbracht. Ob man ihn annimmt oder ablehnt, liegt nun in der Einschätzung und Auffassungsgabe eines jeden Einzelnen. So hat er ihm auf äußerst demütige Weise gepredigt. Auch existiert ein veröffentlichter Brief von ihm an Hazrat Munshi Abdul Ahmed Jan Sahib, in dem seine Demut und Bescheidenheit erwähnt wurden. Er schreibt, das freundliche Schreiben Euer Ehren hat mich erreicht. Ich vermag dem Allmächtigen nicht genug für seine Wohltaten zu danken, dass er diesem geringsten aller Diener derart aufrichtige Freunde gewährt hat, deren bloße Existenz für diesen Nichtswürdigen ein Quell von Ehre und Stolz ist. Möge der großmütige Gott sie glücklich und zufrieden erhalten und sie für diese aufrichtige Zuwendung belohnen. Dieser Demütige ist zutiefst nutzlos und gering. Und es ist einzig und allein die Huld und Gunst des Barmherzigsten aller Barmherzigen, dass er unzählige Gnadengaben auf diesen Unwürdigen regnen lässt, ohne dass ich auch nur im Geringsten einen Anspruch darauf hätte. Er lässt so viele Schauer der Gnade herab. Er entdeckt einen Makel nach dem anderen und gewährt dennoch Wohltat auf Wohltat. Er sieht eine Ungerechtigkeit nach der anderen und schenkt dennoch Gabe auf Gabe. In Wahrheit ist er überaus barmherzig und gnädig. Woher soll ich die Sprache erzeugen, mit der ich ihm danken könnte? Dieser Demütige ist ein Nichts und gering, gänzlich hilflos und vollkommen mittellos. Er fand mich im Staub und erhob mich. Das bedeutet, Allah fand mich auf dem Boden und richtete mich auf. Er sah mich als gänzlich unwürdig und verhüllte meine Fehler. In Anblick meiner Schwäche verlieh er mir selbst Kraft. Und als er meine Unwissenheit sah, schenkte er mir von sich aus Wissen. All das Wissen, das ich besitze, ist mir von Allah verliehen worden. Er hat mir Gefälligkeiten erwiesen, die ich nicht zählen kann. Und eine Erscheinungsform seiner Gnade ist, dass er die Liebe zu diesem Geringsten in die Herzen derart edler Brüder wie ihnen gepflanzt hat. Es entspricht seiner Güte, dass er diese Liebe noch steigern wird. Und er wird all jenen seine Gnade erweisen, die er mit dieser Gemeinschaft verbunden hat, die nun meiner Jamaat angehören. Möge Allah ihnen Fortschritt gewähren. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani veröffentlichte diesen Brief und fügte in einer Anmerkung hinzu: Aus diesem Schreiben geht klar hervor, dass das Herz des verheißenen Messias Salatu Wassalam unermesslich von der Liebe zu und Ehrfurcht vor Allah geprägt war und dass seine vollkommene Demut, Bescheidenheit und Ergebung deutlich zutage treten. Es ist der Geist der Dankbarkeit für diese Gnadengaben und Wohltaten, der aus ihm spricht. Als der verheißene Messias Salatu Wassalam den Anspruch erhob, der ebenbildliche Messias zu sein, entwickelte Maulvi Muhammad Hussein Batalvi Sahib eine erbitterte Feindschaft. In überheblicher Manier fing er an, dem verheißenen Messias salallahu alaihi Briefe mit äußerst unangebrachten Worten und Titeln zu schreiben. Auch in seinen Zeitschrift Ishad Sunnah bediente er sich unzivilisierter Ausdrücke und verkündete, dass dies ein Aufstand sei und er diese Jamaat zerschlagen werde. Er ging sogar so weit zu schreiben: Genauso wie ich ihnen in den Himmel gehoben habe, werde ich ihn nun zu Boden werfen. Das bedeutet, Gott bewahre, Maulvi Muhammad Hussein meinte, er habe den verheißenen Messias salallahu alaihi durch sein Lob in den Himmel erhoben und kündigte nun an, er werde ihn wieder stürzen. Der Maulvi Sahib bildete sich ein, dass seine Rezension von Brahine Ahmadiyya ihn förmlich in den Himmel erhoben hätte. Doch als Antwort auf all diese ausfallenden Worte, die arroganten Reden, und den beleidigenden Briefwechsel zeigte seine Heiligkeit eine solche Sanftmut, solche Geduld, solche Bescheidenheit und Demut, dass sie sogar die Milde des Messias von Nazareth in den Schatten stellte. Hier sei nur ein einziger Brief seiner Heiligkeit an den Maulvi Sahib zitiert, aus dem ersichtlich wird, dass im Angesicht von dessen verbalen Entgleisungen und seinem Hochmut im Herzen seiner Heiligkeit ein unendlicher Ozean, der im Hier sei nur ein einziger Brief seiner Heiligkeit an den Maulvi Sahib zitiert, aus dem ersichtlich wird, dass im Angesicht von dessen verbalen Entgleisungen und seinem Hochmut im Herzen seiner Heiligkeit ein unendlicher Ozean der Empathie, des Wohlwollens, der Bescheidenheit und der Demut wogte. So wandte er sich selbst an den Maulvi Sahib und schrieb: Ihr wertes Schreiben hat mich erreicht. Ich habe Ihren Brief erhalten. Obgleich der gnädige Gott genau weiß, dass dieser Demütige von ihm als Beauftragter gesandt wurde und er Dinge, die bei der Allgemeinheit zu Unruhe führen könnten, niemals ausspricht, bevor sie ihm nicht vollständig, endgültig und mit absoluter Gewissheit offenbart worden sind, liegt darin sicherlich eine Weisheit Gottes verborgen. In dieser Angelegenheit über das Herabsteigen des Messias, die mit dem wahren Kern und der Essenz des Islam gar nichts zu tun hat, deren wahre Realität jedoch einem Muslim offenbart wurde, weshalb man aus brüderlicher Verbundenheit eigentlich gut von ihm denken sollte, wurde euer Ehren stattdessen zu feindseligen Schriften angespornt. Zunächst einmal hätten sie als Muslim eigentlich meine Aussage, dass Jesus gestorben ist, unterstützen sollen. Doch stattdessen haben sie begonnen, feindselige Worte zu äußern. Er sagte, euer Ehren wurde zu feindseligen Schriften angespornt und ich weiß, dass ihre Absicht dabei wohl eine gute gewesen sein muss. Vielleicht hat er es in guter Absicht getan. Auch wenn ich Grund zur Klage über ihre Hast habe, jene Eile, mit der sie voreilig Worte verwenden und dies vielleicht im direkten Gespräch oder in Abwesenheit zur Sprache bringe, so hege ich hinsichtlich ihrer Absichten dennoch eine gute Meinung. Dennoch denke ich gut von ihnen. Und ich schätze sie sogar höher ein als die meisten zeitgenössischen Gelehrten. Ja, wenn sie mir nicht zürnen in Bezug auf manche spirituellen Bemühungen, sogar höher als Maulvi Nasir Hussain Sahib. Und auch wenn ich mich über diese Vorfälle bei ihnen beklage, so empfinde ich doch aufgrund ihrer inneren Reinheit Liebe für sie. Sollte ich nicht erkannt werden, so werde ich annehmen, dass eben dies mein Schicksal war. Sieg und Niederlage bedeuten mir nichts. Mir geht es einzig und allein um vollkommene Unterwerfung und den Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot. Mir geht es einzig um den Gehorsam gegenüber dem Befehl. Es ist für mich unbedeutend, ob ich siege oder nicht. Allah hat mir befohlen, dies zu tun. Und in Gehorsam ihm gegenüber tue ich dies und habe meinen Anspruch erhoben. Er fuhr fort, ich weiß, dass in diesem Widerspruch gewiss eine gute Absicht steckt. Doch in meinen Augen wäre es besser, wenn sie erst mit mir sprechen und meine Bücher, nämlich die drei Abhandlungen Fatih Islam, Tadi-i-Imaram und Isala-i-Oham, lesen würden, bevor sie etwas schreiben. Es bereitet mir weder Hunger noch Schmerz, dass ein Freund wie sie sich auf Gegnerschaft vorbereitet. Denn auch diese Meinungsverschiedenheit wird letztlich der Wahrheitsfindung dienen. Vielleicht kämpfen sie ja für das, was sie für die Wahrheit halten. Doch sie sollten zuvor meine Bücher lesen. Nun habe ich genügend Gesundheit erlangt, um mich mit ihnen zu treffen. Ich kann kommen. Mein Gesundheitszustand ist soweit in Ordnung, dass ich für ein Treffen anreisen kann. Wenn sie nach Badala kommen, so werde ich, obgleich ich krank bin und der Schwindel derart stark ist, dass ich das Gebet nicht im Stehen verrichten kann, mich dennoch irgendwie taumelnd zu ihnen begeben. Meine Gesundheit reicht gerade aus, um reisen zu können, obwohl ich unter Kopfschmerzen und Schwindel leide. Jedenfalls werde ich kommen. In einem weiteren Brief an Maulvi Muhammad Hussain Badalwi Sahib schreibt der verheißene Messias, wenn sie es mir nicht übel nehmen, so war nach dem Empfinden dieses Demütigen in ihrem Schreiben eine gewisse Härte gegenüber meinem Bruder Maulvi Hakim Nuruddin Rasulatalanhu vorhanden. In Bezug auf den Brief, den Hakim Maulvi Nuruddin Sahib ihnen geschrieben hat, haben sie sehr harsche Worte verwenden. Allah liebt stets die Bescheidenheit und die Demut und der Umgang von Gelehrten mit ihren Brüdern sollte vom allerhöchsten moralischen Standard geprägt sein. Die Moral muss vorbildlich sein. Was ist denn jene Religion, für deren Unterstützung und Förderung wir Tag und Nacht streiten? Es ist doch nichts anderes, als dass alle unsere Zustände, Taten, Regungen und Ruhephasen im völligen Einklang mit dem Willen Allahs und seines Gesandten stehen. Nach meinem Verständnis gibt es unter allen Aspekten des Charakters keinen, den Allah mehr schätzt als die Sanftmut, die Bescheidenheit, die Demut und jede Form von Unterordnung, die jeglicher Arroganz entgegensteht. Ich erinnere mich daran, dass dieser Schwache einmal ein Gespräch mit einem fanatischen, religionsfeindlichen Hindu führte, der äußerst beleidigende und herabwürdigende Worte über den reinen Glauben gebrauchte. Aus religiösem Ehrgefühl heraus handelte dieser Demütige in gewissem Maße nach der Anweisung und sei streng zu ihnen. Doch da sich diese Härte gezielt gegen eine bestimmte Person richtete, wurde mir offenbart, in deinen Worten liegt Härte, Milde ist vonnöten, Milde. Dabei hatte er ihm lediglich eine Antwort gegeben und dennoch wies Allah ihn an, Sanftmut walten zu lassen. Wenn wir gerecht urteilen, was sind wir denn, wer sind wir dann schon und was ist unser Wissen wert? Wenn ein Spatz im Ozean seinen Schnabel eintaucht, das heißt, er pickt, wie viel wird er schon davon verringern? Wenn ein Spatz Wasser aus dem Ozean trinkt und seinen Schnabel eintaucht, wird er das Wasser dadurch nicht im geringsten vermindern. Auch für uns ist es besser, dass wir in Wahrheit nur Staub sind. dass wir auch als Staub verbleiben. Wenn unser Meister bei uns weder Arroganz noch Hochmut duldet, warum sollten wir sie dann an den Tag legen? Eine Schande ist uns allemal lieber als eine Ehre, durch die wir den Zorn Gottes auf uns ziehen. Es ist weitaus besser, Demütigung zu ertragen, als Allah zu erzürnen. Kurz gesagt, all seine Worte und Taten waren erfüllt vom Ausdruck tiefster Demut. Sein einziges Streben war es, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, seine Botschaft der Welt zu überbringen und seine Einheit zu etablieren. Auch uns hat er immer wieder denselben Rat erteilt. Zeigt Demut, denn darin liegt euer Wohlergehen. Und genau dies wird euch die Nähe Allahs einbringen. Möge Allah uns befähigen, die Wege der Demut zu bestreiten.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر